Hallo, liebe Menschen da draußen, liebe Neuköllnerinnen, Neuköllner, liebe Bürgerinnen und Bürger von ganz woanders auf der Welt. Der Feierabendfunk aus eurem Gesundheitsamt Berlin-Neukölln ist wieder am Start. Hallo Serkan.
Hallo liebe Christina.
Da sind wir beide heute mal wieder zusammen und wir haben gedacht, wir unterhalten uns einfach mal zusammen und schauen mal, wo stehen wir eigentlich gerade in Neukölln, in Deutschland, in Europa. Gibt es einen Ausblick auf eine mögliche vierte Welle? Kommt sie nicht? Wovon hängt das ab?
Ja, absolut spannend. Und du als Expertin, du kannst uns gleich die Antworten liefern.
Und du bist der Experte der Fragen, weil du bei dir sind sie aufgelaufen.
Ist richtig. Also dann eine zum Beispiel aktuelle Frage ist, es kursiert ja das Wort herum in der Gesellschaft jetzt die Delta-Variante und die soll ja jetzt zunehmend immer mehr die dominierende Variante sein. Wo stehen wir da? Ist das so?
Ja, das ist so. Ich habe gerade gestern in der Amtsärzte-Telefonkonferenz gehört, dass wir in Berlin 44% hatten, Delta-Variante zuletzt. Ich glaube so 10-15% Alpha, das war ja die britische. Und dann gab es aber noch einen Haufen, der noch nicht differenziert war, der wahrscheinlich der Delta-Variante zugeschrieben werden kann. Das bedeutet, dass die Delta-Variante tatsächlich auch in Berlin die dominierende Variante ist.
Was gibt es für Gründe? Hat man schon die Ursachen gefunden? Also wo kommt diese, also wie findet die Delta-Variante den Weg in unsere Gesellschaft hinein? Wo?
Naja, irgendeiner muss sie eingeschleppt haben. Klar. Es wird irgendein Reiserückkehrer gewesen sein. Aber mittlerweile kann man nicht mehr sagen, die Touristen sind schuld oder sowas. Das ist schwierig. Wir sehen natürlich Reiserückkehrer, die diese Variante in sich tragen sozusagen, die daran erkrankt sind. Aber wir sehen eben auch Menschen, die jetzt keinen Reisehintergrund haben und an dieser Variante erkranken, weil sie eben so ansteckend ist. Also wie gesagt, klar, der erste muss ein Reiserückkehrer gewesen sein, weil sonst wäre sie hier nicht hergekommen. Und dann hat sie sich verbreitet. Und das ist dann immer schon nicht mehr so ganz so gut, wenn es um die Verbreitung von Varianten geht, wenn das Bild eben diffus wird. Also wenn man eben nicht mehr genau sagen kann, daher kommt es genau. Und das ist ja gerade auch das Problem bei der Delta-Variante, dass sie so viel ansteckender sein soll als die bisherigen Varianten. Das macht natürlich auch die Rückverfolgung schwieriger, weil wenn man sich dann bei einem kürzeren Kontakt anstecken kann, als wie beim ursprünglichen Wildtyp, wo da hieß es ja noch, man muss 15 Minuten face-to-face gesprochen haben und so, daran erinnere ich mich noch, das ist ja jetzt alles nicht mehr, das ist ja weg.
Und kann man sagen, wo wir aktuell stehen, also wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind schon voll geimpft und wie viele haben die erste Impfung und wie viele sind noch nicht geimpft und wie wirkt sich das auf die Delta-Variante?
Ja, also was wir sagen müssen ist, die Talsohle haben wir durchschritten zwischen der dritten und vierten Variante. Einmal geimpft sind, das ist so ein bisschen abhängig von den Bundesländern. Bremen ist da sehr gut mit 68% Erstimpfrate. Berlin steht bei 58%. Und Schlusslicht, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber es ist dann nicht mehr so viel niedriger als Berlin. Also Berlin ist da irgendwo im Mittelfeld jedenfalls. Sind die Erstimpfungen. Zweitimpfungen sind wir sowas um die 40%. Das bedeutet aber, wenn man eigentlich nur mit zwei Impfungen, also mit einem vollständigen Impfschutz wirklich gut gerüstet ist gegen die Delta-Variante, würde das bedeuten, dass in Berlin ungefähr 60% nicht gut gerüstet sind zurzeit.
Ui, das ist ja schon eine sehr hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass in 8 Wochen jetzt der Herbst losgeht, ne?
Ja, nicht nur der Herbst, auch die Menschen gehen wieder zurück zur Arbeit. Homeoffice wird wahrscheinlich auch erstmal wieder ein bisschen weniger werden. Die Schulen werden wieder geöffnet, wir werden wieder mehr soziale Kontakte haben, wir werden mehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Wir kommen aus unseren Reisen zurück oder von unseren Reisen zurück und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen jetzt nochmal steigen, doch relativ groß. Und wenn man sich tatsächlich mal diese Dimensionen der Zahlen anschaut, wenn Neukölln 330.000 Einwohner hat, und sagen wir 60% oder vielleicht in 4 Wochen 50% sind gut gerüstet und die anderen 50% sind aber nicht gut gerüstet. Bei 330.000 Einwohnern ist das doch eine immense Zahl derer, die sich da noch infizieren können. Natürlich muss man sagen, dass die Infektionsketten natürlich auch durchbrochen werden durch diejenigen, die eben schon geimpft sind. Aber so ganz genau vorhersagen können wir das nicht, weil ja eben diese Variante ansteckender ist und es dafür ja natürlich eben noch keine Daten gibt. Das ist immer so das Dilemma, in dem wir stecken. Natürlich können wir sagen, können wir was modellieren, so, aber genau, vorher sagen können wir es nicht.
Das heißt, das Bild, was man jetzt hätte, zum Beispiel, wir gehen in eine Herbst und Weihnachten werden wir so verbringen, dass wir kein einziges Schnelltestcenter mehr sehen, das wird nicht passieren. Es wird trotzdem Schnelltestcenter geben, um einfach uns abzusichern.
Ja, und es hängt, glaube ich, auch sehr von unserem Verhalten ab. Ich finde, wenn man so ins europäische Ausland guckt, dann sieht man überall rote Flecken um Deutschland herum. Deutschland an sich ist noch recht grün, was so die Infektionszahlen angeht. Mhm. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir uns jetzt richtig verhalten, dass wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen oder wenn wir wieder vermehrt soziale Kontakte haben, dass wir darauf achten, dass wir auch in den Innenräumen wieder Maske tragen und auch durchaus die FFP2-Maske, die einfach besser schützt. So, auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, weil das Verhalten, was wir an den Tag legen, ja tatsächlich immer noch entscheidend ist.
Das war ja auch letztes Jahr so, da habe ich ja bei der Hotline angefangen, da hatten wir echt einen guten, stabilen Sommer. Ende August habe ich angefangen und dann kam es wirklich. Von einem Tag auf den anderen sind die Zahlen explodiert. Der September war, also wir hatten fast jeder zweite, fast jeder Anrufer war ein Reiserückkehrer, der positiv getestet worden ist. Das waren Familien. Und hat man jetzt Strategien, du bist ja auch ein Strategieteam, hat man jetzt Strategien entwickelt? Ist man besser vorbereitet auf den Herbst als letztes Jahr? Wie ist der Stand der Dinge vom Gesundheitsamt Neukölln ausgesehen?
Ja, also ich glaube, wir können ein bisschen Dramatik aus der ganzen Geschichte auch rausnehmen. Klar sind potenziell sehr viele Menschen noch in der Gefahr, sich anzustecken und zu erkranken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwer erkranken, geht ja zurück, weil diejenigen, die eben schwer erkranken, haben wir ja prioritär durch die Impfung geschützt. Das heißt, wenn jetzt vor allem junge Menschen erkranken, im Moment ist es so, also die Altersgruppe zwischen 15 und 29 oder 15 und 39 sind die, die am meisten betroffen sind zurzeit, sind ja diejenigen, die die Erkrankung potenziell auch am besten wegstecken.
Verstehe.
Weil sie sind jung, sie sind wahrscheinlich gesund können mit der Erkrankung einfach besser umgehen.
Du wolltest noch was sagen?
Ja, das ist eben ein wichtiger Gedanke auch, dass man überlegt, nicht nur wie viele werden krank, sondern eben auch wer wird krank.
Verstehe. Aber das ist ja auch zum Beispiel genau die Argumentationsschiene von Menschen, die ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge haben, die dann sagen, ja, aber genau aus diesem Grund haben wir doch die Möglichkeit, weiter zu lockern.
Ja, glaube ich auch. Aber das ist zweischneidig, ne? Also weil ich glaube, wir können auch weiter lockern, aber ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir unser Verhalten anpassen. Also dass wir jetzt nicht sagen, naja, wir werden ja nicht alles schwer krank. Also kann ich auch, es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich jetzt im Restaurant esse und ich stecke mich da an, ja meine Güte. Mhm. Das stimmt schon, aber trotzdem produziert man natürlich auch Schwerkranke und auch Todesfälle, die vielleicht vermeidbar wären. Also ich glaube, so flatten the curve ist immer noch ein Begriff, den man auch für die vierte Welle irgendwie anwenden sollte, wenn es vor allem darum geht, dass man auch Freizeitangebote offen hält, Schulen offen hält und so weiter.
Ne? Also das heißt, vom Standpunkt des Gesundheitsamtes rechnet man schon mit einer vierten Welle. Man sieht schon, glaube ich, im kleinen Nanobereich schon den leichten Anstieg dorthin. Und also die vierte Welle wird kommen.
Die vierte Welle wird kommen. Das ist jetzt schon ein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen. Wir sind natürlich noch im niedrigen Bereich und da fällt das noch nicht so groß ins Auge, aber das wird sehr wahrscheinlich bald soweit sein. Ist so ein bisschen die Frage, wie man dann auch seine Teststrategie da anpasst. Du hast die Teststellen angesprochen, was wir wahrscheinlich auch sehen werden, dass wahrscheinlich auch wieder viele Kinder erkrankt sind. Das liegt dann aber auch ein bisschen mit an der Teststrategie. Okay. Weil das ist eigentlich ziemlich schlau, was wir da machen, dass wir die Schulkinder zweimal pro Woche testen, damit wir eben keine Ausbrüche in den Schulen haben, damit wir sie abfangen und isolieren können sozusagen und damit die Bildungseinrichtungen geöffnet bleiben. Also es sollte keine große Aufregung kommen, wenn da jetzt auch wieder gewisse Inzidenzen vorhanden sein werden bei den Jüngeren. Ich glaube, im Moment werden sie einfach viel weniger getestet. Deswegen haben wir die Infektionen bei den 15- bis 39-Jährigen. Ich glaube auch, dass im Moment auch Kinder krank sind. Aber die werden dann, wenn die Schulen offen sind, eben wieder mehr auffallen.
Verstehe. Dann habe ich mal was gelesen, das war wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar ging es grob gesagt, so mit meinen medizinisch laienhaften Wiedergabe. Und zwar, je mehr Leute geimpft werden, das Virus ist ja auch sehr schlau und kann sich auch sehr schnell anpassen, gibt es auch eine kleine, wirklich minimalen theoretische Möglichkeit, dass es eine Virusvariation, zu einer Virusvariation kommt, die sogar impfresistent ist. Das wäre der Super-GAU, ne?
Das wäre, also was sich meistens ja verändert, ist ja dieses Spike-Protein, ne, da wo die Antikörper dann auch andocken können und also entweder ob man nun erkrankt gewesen ist oder ob man geimpft wurde. Bei der Delta-Variante sieht man schon, dass die Antikörper da nicht ganz so gut andocken, weil sich das da eben verändert hat, dass man da eben doch die Wahrscheinlichkeit hat, bisschen eher krank zu werden als bei den anderen Varianten. Wenn sich das natürlich weiter verändert, dass die Antikörper dann nicht mehr andocken können, dann kann das so sein, dass wir nochmal neu impfen müssen. Dann müssen wir halt auffrischen.
Sozusagen. Und auf dem jetzigen Niveau, da wird ja auch über Auffrischung gesprochen, ist es jetzt abhängig von dem Impfstoff, was man gespritzt bekommen hat, oder ist dieses Auffrischung ein Thema für alle Impfstoffe? Ich weiß nicht, ob das jetzt zu detailliert ist, inwieweit du dazu was sagen kannst.
Ja, so grob. Also im Moment ist das Thema Auffrischung noch nicht so sehr aktuell. Es wird noch nicht empfohlen, weil die Impfstoffe, alle, die auf dem Markt sind, auch gegen die Delta-Variante schützen, zumindest vor eben schweren Verläufen. Und das ist ja das, was wir verhindern wollen. Also wenn eben mal ein leichter Verlauf auftritt, ist das blöd, das wollen wir nicht. Aber wir wissen, dass auch in diesen Fällen die Virusausscheidung nicht besonders groß ist oder die Aerosolausscheidung, oder die Viruslast nicht besonders groß ist, sodass die Ansteckung bei den Menschen, die geimpft sind und trotzdem leicht erkranken, auch nicht so wahnsinnig groß ist.
Verstehe. Wir haben doch bei diesen bisherigen Variationen doch immer gesagt, dass eine Ansteckung draußen die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer ist als drinnen. Ist es auch bezüglich der Delta-Variante immer noch so?
Tja, es ist ja wieder eine neue Variante und fehlen mal wieder die Daten. Mhm. Aber es gab ja dieses Festival in den Niederlanden, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ja, mit über 1000 Infizierten, also Wahnsinn. Ja, das war draußen.
Du bist Ärztin. Wir hatten vor kurzem die Europameisterschaft, die jetzt vorüber ist. Leider haben die Türken die Deutschen nicht so gut abgeschnitten. Die fand ja in England statt. Auch das Endspiel fand dort statt. Voll besetztes Haus mit 60.000 Fans, dicht auf dicht. Was sagst du dazu?
Tja. Okay. Also ich finde immer so...
Kopfnicken, Lachen.
Ja, wenn man so ein Schulkind zu Hause hat und dann immer denkt, oh Leute, wirklich muss das sein, müssen die wirtschaftlichen Interessen, die sportlichen Interessen jetzt wirklich darüber stehen, müssen wir es jetzt wirklich riskieren, diese Variante jetzt noch schneller zu verbreiten, um dann nachher wieder an anderer Stelle schließen zu müssen, wo es dann wirklich Menschen wehtut, die vielleicht nicht so eine große Lobby haben. Ich finde das einfach schade und ich finde es unfair, muss ich sagen. Mhm. So. Ich kann das verstehen, auch ich habe irgendwelche Leidenschaften für irgendwelche Dinge, aber...
Für mich ist auch diese Metaebene, welche Botschaft man dann aussendet, wenn man auf der einen Seite so eine Veranstaltung hat, die dann erlaubt, dass 60.000 zusammen jubeln und schreien über 90 Minuten und zu Hause man dann sagt, man muss die Sachen schon ernst nehmen, dann hat man so ein quasi, steckt man in so einem Dilemma, Argumentationsdilemma. Mhm. Also wenn es doch so schlimm ist, so eine erst recht Schlussfolgerung, ja, warum werden denn diese Dinge dort erlaubt?
Ja, also ich glaube, wir müssen nach vorne gucken und wir müssen jetzt sagen, wir haben ein exponentielles Wachstum der Erkrankungsfälle und wir müssen jetzt wieder anfangen, uns entsprechend zu verhalten, unser Verhalten anzupassen. Ich glaube, jetzt in den letzten Wochen war es auch okay, sich ein bisschen entspannter zu zeigen, jetzt nicht unbedingt EM und 60.000 Leute, aber ich glaube, es war okay, zumindest auch hier in Deutschland, die Zahlen haben das zugelassen, dass wir ein bisschen geöffnet und gelockert und so weiter haben, aber ich glaube, dass jeder Einzelne für sich nochmal gucken sollte, was kann er tun, dass das eben nicht weiter verbreitet wird, insbesondere wenn man nicht vollständig geimpft wird. geimpft ist. Übrigens, dazu kann ich noch was sagen. Wir haben ein neues Impfangebot, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wir dürfen bald selber impfen im Gesundheitsamt. Wir sind sehr froh darüber. Endlich haben wir Impfstoff an die Hand bekommen und man kann sich bei uns über die Hotline melden und einen Termin für unser Abstrichzentrum, das dann gleichzeitig auch zum Impfzentrum wird.
Super.
Ab also wann geht das los? Nicht nur Katz, sondern Kids, ein Kids-Katz haben wir dann oder so.
Nicht super.
Das soll losgehen in der Woche ab dem 26. Juli.
Schön. Kids also, steht für Corona-Impfzentrum?
Corona-Impfzentrum im Corona-Abstrichzentrum sozusagen. Deshalb das Kids-Katz. Genau, am besten bisher mit Termin. Es wird vielleicht auch eine Variante ohne geben, aber schlauer ist mit, weil ansonsten können die Schlangen sehr lang werden und der Frust eben auch sehr groß. Wir haben gerade heute unsere Impfaktionen mit dem Senat zusammen auf dem Hermannplatz gehabt und eigentlich sollten wir um 10 Uhr starten, 10 bis 17 Uhr. Um 9.40 Uhr mussten wir die Schlange schließen, da hatten wir unsere 200 Impfdosen quasi vergeben.
Wow.
Schon vor dem offiziellen Start, genau. Und wir mussten eben auch Menschen nach Hause schicken. Und das war dann doch eine Enttäuschung. Es gab welche, die sind aus Kaulsdorf angereist, aus Brandenburg und Familien. Und ja, das war einfach traurig.
Verstehe.
Und was aber vielleicht noch ganz interessant ist, wir werden nicht nur Neuköllner impfen. Das heißt, wenn,
das
ihr,
wollte ich fragen.
Genau, wenn ihr keine Wohnhaft in Neukölln habt, seid ihr Kreuzberger oder ihr seid Nürnberger oder ihr kommt aus Spanien oder aus Senegal, dann könnt ihr bei uns aufschlagen. Und selbst wenn ihr gar keinen Pass haben solltet, weil ihr ohne festen Wohnsitz seid und das Ding verloren habt oder sowas, auch dann könnt ihr bei uns geimpft werden.
Aber ich muss dazu trotzdem Kontakt aufnehmen über die Corona-Hotline?
Ja, das empfiehlt sich.
Okay.
Das empfiehlt sich erstmal. Sie werden wahrscheinlich auch so spontane Impfaktionen haben, wo man eben einfach vorbeikommen kann. Aber wie gesagt, kann der Frust sehr groß sein. Entweder weil die Schlange schon geschlossen ist, bevor man auftaucht, oder weil man dann selbst in der Schlange noch bis 16:30 warten muss um 10 bis man dran ist.
Musste man dafür viel Überzeugungsarbeit beim Senat irgendwie vortragen oder waren die so schon in Einsicht, haben gesagt, gute Idee, finden wir gut für diese Aktion, dass die Gesundheitsämter selber lokal impfen dürfen?
Ja, wir kratzen ja da schon seit, weiß ich nicht, einem Dreivierteljahr gefühlt, seitdem es die Impfstoffe gibt. Jetzt endlich kriegen wir welche in die Hand. Das ist
toll.
Gut so. Wir wissen, wie wir die Menschen im Bezirk erreichen. Wir haben die Sprachmittler. Wir haben das Know-how für den Zugang. Und wir haben vor allem auch die Lokalitäten hier auf dem Gelände in der Blaschko-Allee. Sind gut erreichbar. Wir haben Ärzte, wir haben Ausrüstung, wir haben entsprechende Räume. Deswegen
Könnte ein Modell, sorry, das hier im Wort gefallen, Modellbeispiel sein, auch für andere Gesundheitsämter?
Ja,
oder sind wir da Vorreiter?
Wir hoffen, dass andere Gesundheitsämter nachziehen und es werden sicher auch einige tun. Wir hoffen, dass es alle machen. Deswegen haben wir gesagt, wir sind erstmal offen für alle, die kommen wollen und noch eine Impfung brauchen. Und wenn nachher vielleicht die anderen Gesundheitsämter auch ihre Impfstellen einrichten, dann werden wir uns vielleicht wieder auch auf die Neuköllner begrenzen. Aber solange das nicht so ist, machen wir ein breites Impfangebot.
Bitte.
Genau, Impfstoffe vielleicht noch. Also was wir als erstes geliefert bekommen haben, war AstraZeneca, den Ladenhüter.
Ungefragt kam das Paket an.
Die kriegten wir sofort. Genau, aber ich möchte auch nochmal dafür werben, weil es ist ja eine wirklich gute Impfung, wenn man sie heterolog macht. Das bedeutet, wir nehmen erst AstraZeneca und impfen dann Moderna nach mit einem gewissen Intervall.
Oder BioNTech.
BioNTech, aber wir kriegen Moderna wahrscheinlich. Moderna. Und das ist ja eine sehr gute Kombination, die sich ja sehr gut, also zumindest es gibt ziemlich gute Daten für AstraZeneca und BioNTech und das mit Moderna ist ähnlich zu erwarten, sodass der Impfschutz sogar ein bisschen besser sein soll, als wenn man zweimal BioNTech bekommen hat zum Beispiel. Deswegen möchte ich auch für unseren Ladenhüter AstraZeneca ein bisschen werben und da für offen zu sein. Aber wir wollen vor allem auch Johnson & Johnson bekommen, wenn man nur eine einzige Impfung davon braucht und man dann auch viel schneller wieder frei ist und einen vollständigen Impfschutz hat, schon nach einer einzigen Impfung.
Interessant, ich habe gelesen, irgendwie morgen, also heute ist ja, wir haben ja den Freitag, den 16., dann nehmen wir jetzt diesen Podcast auf. Ich habe im Radio gehört, dass morgen auf dem IKEA-Gelände ein Drive-In-Impfung quasi stattfinden soll. Das heißt, auf dem Weg zum Billigregal kriegst du die Impfung.
Ja.
Das sind sehr, sehr kreative Ideen. Und das könnte man eigentlich berlinweit umsetzen. Ne? Es gibt ja immer hier und da Gelegenheiten, auch wenn man bei der Post in der Schlange steht, so mobile Impfteams.
Ja, das stimmt. Es ist eigentlich eine gute Idee, das ins Stadtbild zu integrieren. Ich bin da auch eine große Freundin von sozusagen. Problem ist ein bisschen, heute auf dem Hermannplatz haben wir gesehen, also so was so Notfallpläne, Katastrophenpläne angeht, ist das natürlich total übel. Das sind einfach, der Raum ist viel zu eng, da sind viel zu viele Menschen und wenn da mal was passiert, uhlala. Und deswegen wollen wir eigentlich nicht wieder auf dem Hermannplatz impfen, sondern wollen das auf das Gelände der Blaschko-Allee verlegen. Das haben wir einfach besser im Griff hier und mehr Raum zur Verfügung.
Ja. Wir haben ja letztes Jahr, als sozusagen die erste Welle über uns herabschwappte, da wurden ja gleich viele Mittel freigesetzt für eine sofortige Infrastruktur, so eine Anpassung. Wie sieht es da aus? Muss man jetzt als Gesundheitsamt um Mittel kämpfen oder ist das so, dass das Bundesgesundheitsministerium sagt, ja, wir stehen weiter hinter euch? Das muss ja auch irgendwie alles finanziert werden, auch die ganze Infrastruktur, die aufgebaut worden ist. Weiß man da, wie das da weitergeht aktuell?
Noch nicht so richtig. Also wir haben, es geht da vor allem um die Finanzierung des Personals, ne? Und das ist noch nicht so richtig gesichert. Also wir haben natürlich Mitarbeiter aus dem Bezirksamt, die jetzt vielleicht aus dem Ordnungsamt kommen. Nee, haben wir glaube ich keinen. Aber aus der Musikschule haben wir jemanden, oder Volkshochschule zum Beispiel. Genau. Und dann haben wir natürlich auch externes Personal, also diese RKI-Containment-Scouts. Wir haben Beschäftigungspositionen eingerichtet. Aber das ist natürlich alles befristet. Mhm. Und wie es da über den Jahreswechsel hinaus aussieht, das wissen wir nicht. Und auch das ist was eigentlich dringend geklärt werden muss.
Es kann also sein, dass du im Januar die Fragen selber stellen musst und beantwortest, weil ich bin ja nicht mehr da.
Das könnte passieren, ja. Dann mache ich alles. Dann mache ich Hotline, dann mache ich Kommunikation. Natürlich. Ja. Und denke über die Pandemie hinaus. Kein Problem.
Klar, also das ist ja klar. Darüber muss man ja auch sprechen, dass so eine gewisse Infrastruktur und das ganze Public Health Management ohne eine gesunde finanzielle Basis gar nicht stemmbar ist. Und wenn man sowieso schon über Jahre hier gespart hat in dem Ressort, wird es doch endlich mal Zeit, weiter in so einen wichtigen, sagen wir mal, eine wichtige Säule der Gesellschaft da weiter zu investieren. Also auch an alle Verantwortlichen hier mal direkt zugesprochen.
Ja, auch um den Versorgungsauftrag weiterhin gut ausfüllen zu können und um ihn auch besser zu machen, ne? Um vielleicht noch mehr Menschen zu erreichen und auch nochmal andere Themen aufgreifen zu können, die bisher einfach in der Regelversorgung nicht aufgegriffen werden konnten. Großes Stichwort ist da auch Prävention und das nochmal ein bisschen ernster zu nehmen und sich einfach auch nochmal anzuschauen, was kommt nach der Pandemie oder was sind unsere Pandemiefolgen. Ich meine, durch die Presse ist gegangen, es gab eine große Umfrage, ich glaube es war im Mai oder so, von der TU München und der Forsa, dem Meinungsforschungsinstitut, dass die Deutschen im Durchschnitt 5,6 Kilo zugenommen haben.
Ja, kann ich bestätigen.
Und zwar 40%. Ja, du, echt.
Ich mach den obersten Knopf nicht mehr zu.
Da bist du doch hier, du musst da arbeiten die ganze Zeit.
Ja.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, also wir haben Folgeschäden sozusagen bei den Menschen hinterlassen. Und wenn man sagt, 40% haben eine Gewichtszunahme erreicht, wie viel Prozent sind dann wirklich an Covid erkrankt? Das waren, glaube ich, 5%. Mhm. Und 40% haben aber irgendwie an Gewicht zugelegt und haben jetzt die Gefahr, irgendwie Diabetes, Bluthochdruck oder sonst was zu entwickeln, wenn sie das nicht wieder loswerden oder noch weiter zulegen. Und das ist ein Thema, da können wir eigentlich als Gesundheitsamt die Menschen auch nicht mit alleine lassen. Da müssen wir auch mal gucken, was kann man eigentlich den Menschen anbieten, um da wieder zu einem gesünderen Selbst zu finden.
Schön. Kannst du was zu der grundsätzlichen Stimmung sagen im Amt? Ist man, sagen wir mal, optimistisch? Starten wir optimistisch in den Herbst? Können wir ruhig ein bisschen selbstbewusster sein? Oder lauert man und sagt, naja, man weiß jetzt nicht, was uns noch erwartet. Also ist es so ein bisschen anstrengend zu gucken und dann zu reagieren? Oder ist es eine Mischung von beiden?
Nee, wir sind gut vorbereitet. Okay. Also wir haben ja schon hohe Inzidenzen gestemmt hier.
Richtig.
Und auch Inzidenzen in Altersgruppen, in denen wir sie nicht haben wollten. Und wir haben einen gewissen Erfahrungsschatz natürlich gesammelt und das Personal ist so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, der Punkt, weil wir haben natürlich auch wieder Menschen abgeben müssen in ihre originären Ämter, weil die Inzidenzen einfach niedrig sind. Aber wir haben auch Pläne und wissen, bei welchen Inzidenzen wir wie viele Menschen brauchen und wie wir sie wieder hinzuschalten. So, also das ist so ein bisschen modular aufgebaut und im Moment ist tatsächlich ein bisschen Ferienstimmung. auch ganz angenehm. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir mal Atem holen und das die Seele ein bisschen baumeln lassen. Und ich glaube, dass wir in 4 Wochen wieder ein bisschen mehr Power geben müssen. Aber dafür sind wir gut gerüstet.
Liebe Christine, ich finde, du hast alles wunderbar erklärt. Ich habe aufmerksam zugehört. Ich habe jetzt grundsätzlich ein gutes Gefühl. Ich weiß für mich, dass ich weiterhin die Hygienestandards und Maßnahmen einhalten sollte, auch im Familien- und im privaten Freundeskreis. Aber man sollte keine Angst haben vor dem Herbst, aber man sollte auch es nicht zu leichtfertig verspielen, diese gute Ausgangsposition, die wir jetzt haben.
Einfach sein Bewusstsein dafür nochmal schärfen. Corona ist noch da, es nervt, keiner will es mehr hören, wir auch nicht, uns nervt es auch. Aber es ist noch da und es wird wieder ein größeres Problem werden. Und wenn wir wollen, dass unsere Kinder in die Schulen gehen und dass wir wieder Sport machen, am Nachmittag ins Kino gehen, ins Restaurant, dann müssen wir uns selbst noch mal an die Nase fassen, beziehungsweise darüber, weil da sitzt ja die Maske hoffentlich. Genau. Und die Maske einfach noch mal wieder aufsetzen und lüften, Abstand halten und uns möglichst draußen treffen.
Verstehe. Hast du noch was auf dem Herzen?
Möchtest du etwas sagen? Das war das Wort zum Sonntag gefühlt jetzt.
Alles klar. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir für die tollen Fragen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.